Ressort Sport. Ein Podcast, zwei Themen, viel Wissen. Mit Lena Kesting und Niklas Bock.
Willkommen zu einer neuen Folge im Ressort Sport und erstmal ein kurzes Sorry an alle, die letzte Woche auf eine Folge gewartet haben. Da mussten wir krankheitsbedingt aussetzen, aber Niklas ist wieder, naja, weitestgehend fit, oder? Wie geht's dir?
Mir geht's zum Glück besser. Ich nehme das Ganze auf meine Kappe, aber ich habe die Zeit auch gebraucht, ehrlicherweise, weil das Thema, was du mir gegeben hast, das war ja so umfangreich. Also wir sprechen jetzt gleich über künstliche Intelligenz im Sport und das ist ja gigantisch, dieses Thema. Ich habe das nicht kommen sehen. Von daher, ja, ich war krank und ich lag flach, aber ich konnte die Zeit auch einfach gut gebrauchen, weil das wirklich erstaunlich war, was sich da alles finden lässt.
Ich bin so, so gespannt. Vielleicht, um die Leute noch mal kurz abzuholen. Ich habe dich gefragt, wie weit ist denn künstliche Intelligenz im Sport? Wo stehen wir da? Weil es gibt Fußballclubs, Brighton hatte ich als Beispiel genannt, die schon total viel mit datengetriebener Analyse arbeiten, künstliche Intelligenz ihre Datenbanken schicken, so auch teilweise Spieler verpflichten aufgrund dieser Daten alleine. Und ich wollte eigentlich wissen, kann man so ein Spiel schon voraussehen mit KI und wie weit sind wir da? Also fang direkt an, es gibt Fragen über Fragen, ehrlich gesagt.
Und wenn man sich so anfängt, damit zu beschäftigen, KI im Sport, dann hört man so die ganz großen Parolen. Also künstliche Intelligenz revolutioniert den Sport oder Algorithmen sind das Gold unserer Zeit. Das sind so die Sachen, die man dann so vorgesetzt bekommt. Und im Fußball ist es tatsächlich auch jetzt schon ein Milliardengeschäft. Also es gibt wahnsinnig viele Softwareanbieter, Tools, Apps und so weiter. Und alle Top-Clubs, die es mittlerweile natürlich in der ganzen Welt auch gibt, nicht mehr nur in Europa, beschäftigen auch eigene Datenanalysten. Also die haben richtige Teams von Experten angestellt, wo dann auch die Vereine nicht mehr nur fremde Tools nutzen, die es dann gibt und angeboten werden, sondern auch wirklich eigene Systeme entwickeln und konzipieren. Also Schalke 04 zum Beispiel, die hatten eine Zeit lang so ein Datenanalystenteam von 4 Experten angestellt, wo die ein Projekt gemacht haben, was auch über 1 Million Euro gekostet hat, wo es dann so um das Thema Scouting ging und sowas. Also wirklich nicht eine Laune, sondern es gehört, glaube ich, mittlerweile wirklich dazu und ohne geht's nicht mehr. Ich habe jetzt überlegt, fängt man irgendwie so wirklich in der Spitze an und sagt, wie funktioniert so ein System, oder suche ich erstmal ein einfaches Beispiel, um dich und die Zuhörer so ein bisschen abzuholen. Und da ist mir eins vor die Füße gefallen, dass beim ersten FC Nürnberg KI auch genutzt wird, aber im Alltagsgebrauch. Da bekommen nämlich Spieler jeglicher Nationalität Kopfhörer. Und diese Kopfhörer haben eine KI, die in Echtzeit die Worte von dem Trainer Miro Klose übersetzt. Also so wird da ganz als Alltagsgegenstand und irgendwie für die Vereinfachung der Kommunikation KI eingesetzt. Und das fand ich irgendwie auch ganz spannend, wäre ich jetzt im ersten Moment nicht drauf gekommen. Ich dachte, das hat ganz viel mit Analyse und Daten und so weiter zu tun. Aber da wird es ganz praktisch angewendet.
Super spannend. Und das ist ja auch ehrlich gesagt etwas, was gar nicht nur im Sport ein Riesenvorteil wäre. Also wenn ich mir vorstelle, in Asien und kann so einen Kopfhörer haben und die KI übersetzt mir das und ich kann mit Japanern, Chinesen, Menschen aus Indien auf einmal sprechen, da öffnet sich ja eine komplett neue Welt.
Absolut. Und ich weiß auch jetzt nicht, ob dann vielleicht hier und da der Fußball so ein bisschen benutzt wird, um so ein System für einen größeren Einsatz zu testen, weil im Fußball hast du ja, weiß ich nicht, einen Kader von 20, 30 Leuten, die da involviert sind und die dann miteinander kommunizieren müssen, so auf dem Platz, dass man halt sagt, okay, wir haben hier so eine Lösung dafür, wir wollen es aber erstmal in einer kleinen Gruppe testen, ob es auch funktioniert und dass der Fußball da vielleicht auch so einen Testzweck erfüllt. Weiß ich nicht, ob es so ist, aber könnte ich mir auch vorstellen, weil ich glaube, so einen Entwicklungsprozess nur für den Sport zu betreiben, wäre dann auch zu kurz gedacht für so ein Unternehmen, weil ich glaube, die Investments sind da viel, viel größer. Naja, aber ich habe natürlich auch ein komplexes Beispiel gefunden aus der Fußballwelt. Und zwar gibt es da ein Unternehmen, das heißt Gamecode AI. Das ist gegründet worden von Tobias Haupt, der war früher beim DFB. Und mittlerweile ist da auch der Bruder von Bastian Schweinsteiger eingestiegen, der selber eine Fußballprofikarriere hinter sich hat und mittlerweile als Fußballexperte unter anderem für DAZN arbeitet. Also sind Leute, die vom Fach sind, wenn es um Fußball geht. Und dieses Unternehmen ist hauptsächlich beim europäischen Fußball aktiv und arbeitet dort mit ganz vielen großen Clubs zusammen, die was auf sich halten. Und es gibt ein Zitat, da wird beschrieben, was Sinn und Zweck davon ist. Und zwar, Es geht darum, Dinge sicht- und messbar zu machen, die jenseits des Offensichtlichen passieren. Also es ist auf jeden Fall das, da muss man mal drüber nachdenken, wie der zu verstehen ist. Und es gibt ja noch eine Vereinfachung davon, wo sie sagen, wir machen Spielintelligenz und Entscheidungsfindung abseits des Balls messbar. Ich finde das immer noch irgendwie schwer zu verstehen. Ich weiß nicht, begreifst du auf Anhieb, was damit gemeint ist?
Ich finde das erste Zitat fast verständlicher als das zweite. Ich habe mich gerade gefragt, ob das bedeutet, dass der Spieler quasi gar nicht intuitiv Entscheidungen treffen muss auf dem Platz, sondern dass ihm das an die Hand gegeben wird, weil ihm gesagt wird, dann in der und der Situation verhältst du dich idealerweise so und so, weil Gegenspieler XY macht immer das. Ist sowas damit gemeint?
Also es ist so eine Variante wie so ein Zukunftsbild, dass genau das mal passiert, ne? Dass jemand, ein Assistenztrainer mit einem iPad am Feldrand steht und dann wie so eine Schablone für so ein Spiel entwickelt, aufgrund von Daten und dem, was da in Echtzeit passiert, was dann so drüber gestülpt wird und man dann auch so ein bisschen, ja, wie so eine Echtzeitvorhersage treffen kann. Aber das ist Zukunftsmusik. Also das ist vielleicht das, wo es langfristig drum geht. Jetzt hierbei habe ich versucht, mal so ein bisschen durchzusteigen, um zu verstehen, was machen die da jetzt konkret. Weil das klingt ja erstmal ein bisschen abgefahren. Und letztendlich funktioniert es so, dass die während einem Spiel mit Kameras und Sensoren insgesamt 3,6 Millionen Positionsdatenpunkte messen und sammeln, erfassen. Und da entsteht halt eine so unfassbare Menge an Rohdaten, dass sich die natürlich nicht mehr manuell verarbeiten lassen oder auswerten lassen, sondern dafür brauchst du einen Algorithmus. Und diesen Algorithmus hat in dem Fall dein Gamecode AI selber entwickelt. Und diese Algorithmen spucken letztendlich dann Ergebnisse aus, die erstmal Rückschlüsse über die Performance des Teams oder einzelner Spieler oder auch des Coaching-Teams geben. So, also erstmal ist es im Moment noch vielfach so, dass das eher für eine Art Auswertung und Besprechung im Nachhinein genutzt wird. Also so Thema, weil du ja auch gefragt hattest, wie gut lässt sich damit was vorhersagen? Kommen wir vielleicht nachher noch ganz, ganz kurz zum Abschluss dazu, weil ich habe eine Sache dazu gefunden, die das beantwortet, aber die will ich noch eben offen lassen, damit es ein bisschen spannend bleibt. Im Moment ist die Verwendung eher wirklich so im Rückblick, in der Analyse, im nochmal Auseinandersetzen, auch in der Halbzeitpause schon, weil das natürlich auch alles wahnsinnig schnell dann geht, dass man nochmal dem Stürmer aufzeigen kann, ey, wenn du dich da eher positioniert hättest, hättest du den Laufweg gehabt oder da wäre ein Raum aufgegangen. Dafür ist es dann gut, ja.
Kannst du sagen, wie verbreitet das schon ist, wer das nutzt? Also ist das schon was in der Praxis tagtäglich stattfindet?
Wir sprechen jetzt über Leistungssport, ne? Also Fußball als Leistungssport. Da gehört das dazu. Und Edin Terzic, also der ehemalige Coach von Borussia Dortmund, die ja dann auch gemeinsam das Finale der Champions League erreicht haben, hat so zum Nutzen und der Verwendung von KI gesagt, der Mensch steht grundsätzlich weiter immer im Fokus. Und von sich sagt er dann, er braucht dabei immer noch seinen Kopf, um Ideen zu entwickeln. Er braucht seine Augen, um Dinge zu beobachten. Aber die Datenanalyse, also eben die KI, kann in bestimmten Situationen zu so einer Art Brille für ihn werden, die dann ihm als Trainer helfen kann, gewisse Dinge einfach schneller zu entdecken und manche Entscheidungen besser vorzubereiten, mit mehr Entscheidungshilfe zu unterfüttern und dann schneller und vielleicht auch hier und da richtiger oder einfacher Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das, was er da beschreibt, das ist was viele unterschreiben würden.
Es ist nur spannend, finde ich.
Du hattest bei der Aufgabenstellung in der letzten Folge ja auch schon von Moneyball erzählt. Also dieser Spielfilm von 2011, also der ja echt auch schon ein paar Jahre alt ist, wo das Thema auch schon aufkommt. Also Brad Pitt in der Hauptrolle ist so ein Teammanager von einem Baseballclub und erstmal hat er so ein bisschen windigen Ruf, weil er eine ganz andere Herangehensweise an den Transfermarkt vor allen Dingen hat. Und sein Traum, sein Ziel, seine Vision ist es, das perfekte Team zusammenzustellen. Und das versucht er zu erreichen mit Hilfe von einem Datenanalysten, so der dann eben mit einer Art Wahrscheinlichkeitsrechnung Spielerprofile erstellt und dann so eine Konstellation entwirft aufgrund dieser Spielerprofile, die dann auf erstmal dem Papier optimal zusammen agieren soll. Das klingt, auch weil es 2011 war, doch total fernab von der Realität, aber ist dann tatsächlich zur Realität geworden, weil genau dafür gibt es ein gutes Beispiel und der Tobias Haupt, von dem ich gerade schon erzählt hatte, der Gründer von Gamecode AI, sagt auch, wir haben einen Schlüssel entwickelt, mit dem jeder in der Lage ist, Moneyball nachzuspielen. So, und dass das stimmt, die Beispiele findet man im europäischen Fußball unter anderem beim FC Brentford aus England und der hat so einen Vorbildverein, FC, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Mittelland aus Dänemark. Und da gibt es eine Geschichte aus dem Jahr 2021, weil der Clubbesitzer von Brentford damals so als absoluter Zahlenfreak galt. Und die Verpflichtung von neuen Spielern hat der Club vor allem eben auf datenbasierten Grundlagen getroffen, bei der Algorithmen und so Modellrechnungen dann letztendlich gesagt haben, welche Spieler passen auf welche Position, welche können vermutlich gut miteinander spielen und ergänzen sich gut. Und das war damals auf jeden Fall eines der spannendsten Experimente der Zeit, die es im Profifußball so gab, weil der Verein es dann eben geschafft hat, wirklich in der Premier League gegen finanziell viel besser aufgestellte Vereine mit viel höheren Kaderwerten und so dagegen zu halten und mitzuspielen. Also das war dann, ich weiß nicht, ob es Zufall war oder Placebo-Effekt oder was auch immer, aber in dem Fall hat der Ansatz auf jeden Fall funktioniert. Ich würde damit weiterkommen zu so, ich nenne es mal, unterschiedlichen Plattformen oder Angeboten, die es da gibt. Also ich hatte ja schon gesagt, es gibt eben Apps, es gibt Tools, es gibt Unternehmen, die sich da gerade aufstellen. Gamecode AI hatte ich schon kurz erwähnt. Und mir sind auch noch ein paar so aufgefallen, die ich dir noch gern vorstellen würde, damit man auch mal sieht, in was für einer Bandbreite KI eigentlich genutzt werden kann. Also es gibt eine, die heißt Player, das ist eine Online-Plattform, die Clubs, die sie an Abo lösen, erstmal so eine Art individuelle Transfervorschläge macht. Also diese Vorschläge werden mit einer Hilfe von der KI entwickelt, die aufgrund der Anforderungen des Vereins eben diese Vorschläge ausspucken kann. Und damit das möglich ist, gibt es einen Datenpool mit insgesamt über 390.000 Spielern da in dieser Datenbank aus über 200 Ländern. Und der Mitgründer, Jan Wendt heißt der, nennt das Angebot eine Demokratisierung des Fußballs, weil halt letztendlich ja alle darauf theoretisch zugreifen können. Wobei ich Demokratisierung hier nochmal als eher weiten Begriff definieren würde, weil so ein Abo bei Player dann schnell mal eine gute sechsstellige Summe pro Jahr kosten kann. Also so viel mal zum Thema Demokratisierung, weil ich glaube nicht, dass das was ist, was sich jeder leisten kann.
Aber das heißt, das ist dann konkret was, was zumindest, wenn man das nötige Kleingeld hat, nicht nur was ist, was für die Profi-Clubs ist, sondern, weiß ich nicht, für die Oberliga Westfalen von mir aus auch genutzt werden kann.
Kann jeder nutzen, der das nötige Kleingeld hat, genau. Es steht jedem zur Verfügung, steht erstmal jedem offen. Und dann ist es auch so, das habe ich aber nicht ganz genau verstanden, das System, wenn es dann einen erfolgreichen Spielertransfer gibt, wo sich herausstellt, die KI hatte recht, also diese Datenbank hat funktioniert, dass dafür nachher auch nochmal ein Bonus fällig wird. So, das habe ich aber nicht ganz genau nachvollziehen können. Die nächste App, die ich gefunden habe, ist Kuju oder Kuju. Und die ist in Zusammenarbeit mit ausgebildeten, zertifizierten Trainern und Sportwissenschaftlern entwickelt worden. Mit dieser App können sich, oder in dieser App können Talente, Fußballer, Fußballerinnen sich selbst bei Übungen filmen und die KI, die dahinter ist, bewertet dann oder stuft ein, wie gut diese Übungen letztendlich ausgeführt wurden. Und es gab ein Pilotprojekt davon in Brasilien, da haben insgesamt 80.000 junge Fußballerinnen und Fußballer teilgenommen und auch mit einem Erfolgsbeispiel, so ein 14-jähriger Spieler wurde da darüber gescoutet und hat letztendlich einen Vertrag in so einer brasilianischen Nachwuchsakademie erhalten, weil er darüber über diese App dann entdeckt wurde, sozusagen. Also ist dann vielleicht ein Talent, was sonst durchs Netz gefallen wäre, weil er nie jemandem aufgefallen wäre.
Aber was sich da für Möglichkeiten eröffnen, also du kannst ja sowas vielleicht auch für andere Sportarten nehmen und das dem breiten Amateursport zur Verfügung stellen, die dann im Fitnessstudio theoretisch sehen, ob sie das Gewicht richtig heben oder die Kniebeugen richtig machen. Auch immer, da gibt es ja Möglichkeiten ohne Ende. Oder auch beim Laufstil für die ganzen Marathon- und Hobbyläufer, da kannst du ja, das will ich haben. Das ist ja nur toll.
Und alles, was du jetzt ansprichst, ist es, das gibt's auch, genau in die Richtung, auch diesen Nutzen, dass man sich darüber quasi wirklich Hilfe holen kann, die man gut gebrauchen kann. Ich habe mir jetzt halt tatsächlich so ein bisschen mal nur den Fußball angeschaut, weil sonst wird das wirklich ein Fass ohne Boden. Also wenn du da jetzt dann auch in Richtung Trainingssteuerung und Individualisierung von Trainingssteuerung guckst, dann ist das wirklich gigantisch. Ich will noch eben dir noch eins vorstellen, und zwar Tactic AI. Das ist ein System, das ist unter anderem mit dem FC Liverpool zusammen entstanden, und da geht es darum, Eckbälle zu trainieren. Das Tool wurde zusammen mit dem DeepMind-Team von Google auf die Beine gestellt, und da sind Daten eingeflossen von über 7000 Eckballsituationen. Frage mich jetzt nicht, wie da so in so eine KI-Eckballsituation rein trainiert werden, aber letztendlich ist es ja immer so, dass eine KI auch nur so schlau sein kann, wie ihr Daten zur Verfügung stehen. Aber ich hatte ja zwischendurch gesagt, ich habe eine Sache gefunden, die beruhigt jedes Herz von Sportromantikern und ist dann auch nochmal eben dazu eine gute Antwort. Und zwar gibt es eine Studie, die an der Deutschen Sporthochschule in Köln durchgeführt wurde, in der wurden 8000 Spiele der Premier League begutachtet und ausgewertet. Und das Ergebnis, ein Fußballspiel, vor allem die erzielten Tore, bestehen immer noch zu 42% aus reinen Zufällen, die man eben nicht ablesen kann, vorhersehen kann, sondern die passieren, weil sie passieren sollen. So,
und ich hoffe auch, dass das so bleibt, alleine aus dem Grund, wenn beide Mannschaften gleich gut KI nutzen können, ob sich das dann wieder aufhebt so ein bisschen, ob es dann doch wieder auf die Intuition auf dem Platz ankommt, weiß ich nicht. Aber spannend, es ist so spannend.
Man muss ja sagen, auch das, was ich dir jetzt erzählt habe, das ist gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Also viel mehr oder viel detailreicher lässt sich das Thema auch gar nicht zusammentragen. Da müsste man jetzt vielleicht sagen, man schnappt sich eine dieser Softwarelösungen und gliedert die mal auf und guckt sich die genauer an, wie arbeiten die und welche Daten kommen da rein. Aber so hat man, glaube ich, mal einfach gesehen, dass das wirklich in allen Bereichen denkbar ist, ne? Von eben der Übersetzung in Echtzeit für die Spieler auf dem Trainingsplatz bis hin eben zu zum Scouting, Trainieren von Eckballsituationen und allem, was wir gerade durchgegangen haben.
Also ich kann nur Danke sagen, dass du dich durch diesen KI-Dschungel gekämpft hast für uns und uns da mal so einen ersten Einblick gegeben hast. Ich finde es irre interessant und habe das Gefühl, dass du da so ein bisschen so eine Tür so ganz leicht aufgestoßen hast und ich eigentlich da jetzt noch mehr wissen möchte und mich da selber jetzt noch mal so ein bisschen informiere. Also danke für diesen ersten Einblick.
Sehr gerne. Ab jetzt lehne ich mich zurück und ich schaue mal hier gerade kurz aus dem Fenster. Die Sonne scheint zwar, aber ich weiß, dass es sehr kalt geworden ist hier im Allgäu. Und in den Bergen liegt auch schon Schnee. Und das sagt mir so ein bisschen voraus, dass bald die Wintersportsaison startet. Und das war ja auch meine Aufgabe an dich, mir mal so ein bisschen jetzt zu erzählen, worauf darf ich mich denn freuen? Also ich bin jemand, der macht dann gerne den Fernseher an und ich lasse mich dann überraschen, was da so kommt. Aber jetzt möchte ich natürlich auch ein bisschen von dir als Expertin, was das angeht, einmal vielleicht so ein bisschen in Vorfreude auf die Highlights gebracht werden.
Ich finde es erstmal schön, dass du dich auf den Winter schon freust. Bei mir geht es ganz genauso. So langsam scharre ich ein bisschen mit den Hufen. Wobei man sagen muss, streng genommen ist die Wintersportsaison schon losgegangen, weil es gibt Ende Oktober immer schon Ski Alpin in Sölden. Das ist somit das Erste, womit es losgeht. Und jetzt am Wochenende sind die Skifahrer auch in Levi schon unterwegs. Also wir sind eigentlich schon am Anfang, aber viele andere Sportarten, viele andere Weltcup-Kalender starten erst Ende November. Und weil du gerade gefragt hast, worauf kann ich mich freuen? Das Sportangebot im Profibereich ist natürlich riesig. Also wir reden über Biathlon, wir reden über Ski Alpin, wir reden über die Eiskanalsportarten, also Bob, Rodeln, Skeleton. Skispringen natürlich, die nordische Kombination, Langlauf. Also es gibt so, so viel. Was alle gemeinsam haben, ist, dass die in diesem Jahr, du hast mich ja nach Highlights gefragt, ein ganz, ganz großes Highlight haben. Und das sind natürlich die Olympischen Winterspiele in Mailand Cortina im Februar.
Kann ich mich dran erinnern, dass die kommen sollen. Und ich kann mich auch dran erinnern, dass das ein ganz schönes Thema auch mal war, glaube ich, mit eben generell Winterspiel und Thema Nachhaltigkeit, was dann immer wieder kommt. Aber darum soll es ja jetzt zum Glück nicht gehen. Ich will ja mich einfach nur darauf freuen, dass es jetzt endlich losgeht.
Genau, das ist ein anderes Thema. Aber immerhin, die Spiele in Italien sind in ganz klassischen Wintersportorten. Also es ist nicht vielleicht ganz so künstlich wie bei vergangenen Spielen. Aber da kommen wir vielleicht am Ende nochmal drauf. Ich habe jetzt vorhin gesagt, die Spiele sind in Mailand Cortina. Ja, das stimmt. Aber es gibt in diesem Winter die Besonderheit, dass die einzelnen Venues, wo die Sportarten stattfinden, zum Teil ziemlich weit voneinander entfernt sind. Also wir haben Biathlon zum Beispiel in Südtirol, in Antholz, in Bormio, die Alpin der Männer, in Val di Fiemme ist der ganze nordische Sport, also Skispringen, Langlauf, Noko. Das heißt, das ist alles so ein bisschen auseinandergezerrt. Die Eröffnungsfeier, das finde ich jetzt übrigens ein Highlight in sich, ist im San Siro in Mailand.
Oh, geil.
Wow. Und die Schlussfeier wird dann in Verona, in der Arena von Verona stattfinden. Also allein das schon, wenn ich mir das vorstelle, kriege ich schon so ein bisschen Gänsehaut. Und das macht mir, ich bin auch Olympia-Fan, ja, aber das macht mir schon ganz große Lust auf dieses Highlight im Winter. Also ich glaube, man muss schon sagen, in diesem Winter stehen die Spiele voll im Fokus und da arbeiten auch alle darauf hin, weil es geht ja noch darum, sich zu qualifizieren. Bei Ski Alpin zum Beispiel geht es darum, dass man einmal in die Top 8 fährt oder zweimal in die Top 15 und dann ist man eben dabei. Das sind die DOSB-Regularien, wie man sich qualifiziert. Und ich glaube, in diesem Winter das allermeiste andere kommt für die Athleten und Athletinnen.
Darf ich mal eine Frage zu deinem beruflichen Weg stellen, der dich ja wahrscheinlich auch zu Olympia führt wieder?
Absolut, ich freue mich. Deswegen freue ich mich auch so, glaube ich.
Wie groß sind die logistischen Herausforderungen oder wie anders sind die logistischen Herausforderungen jetzt in dem Fall für dich oder für euch, wenn es eben diese riesen Distanzen zwischen den Austragungsorten gibt oder merkt ihr das gar nicht?
Doch, das merken wir total. Also das hängt allein damit zusammen, dass die Kollegen und Kolleginnen, die halt in Italien sind, sich zum Großteil nicht sehen werden. Also ich werde mit den Biathlon-Kollegen nichts zu tun haben. Die sind in Antholz, das ist eine stundenlange Autofahrt. Keine Chance. Auch so Sachen wie das Deutsche Haus, wo ja immer die Athleten zusammenkommen, auch Journalisten zusammen, was so ein Platz für Austausch ist, wird in Cortina sein. Da komme ich, weil ich beim Skispringen sein werde, aus Val di Fiemme, Predazzo, überhaupt nicht hin. Gar keine Chance da. Oder auch die Athleten kommen da nicht hin. Ne? Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wir werden ein Studio in Mainz haben. Wir werden nicht mit unserem Hauptstudio vor Ort sein, weil die Athleten aus diesen ganz vielen abseitig gelegenen Orten nicht zu uns kommen können. Also das macht schon einen großen Unterschied. Das ist anders als in Paris im Sommer.
Auch spannend zu hören, dass das da nochmal auch für den Sender letztendlich eine andere Herangehensweise dann gibt. Okay,
definitiv. Freu mich drauf. Ich habe mir jetzt mal die einzelnen Kalender so ein bisschen angeschaut, also von der FIS, vom Weltskiverband oder auch von der Internationalen Biathlon Union, um so ein bisschen zu gucken, was sind denn die Höhepunkte neben den Olympischen Spielen. Und vielleicht fangen wir mal, weil ich es gerade schon gesagt habe, Ski Alpin ist die Sportart, die gestartet ist, vielleicht fangen wir mit der mal an. Da sind natürlich auch alle Augen auf die Hahnenkammrennen in Kitzbühel im Januar gerichtet. Vor allem natürlich das Abfahrtsrennen auf der legendären Streif. Und vielleicht kann man als zweiten Klassiker das Lauberhornrennen in Wengen nennen. Und tatsächlich glaube ich, dass für den einen oder anderen Abfahrer gerade dieses Hahnenkammrennen auf der Streif vielleicht sogar an Bedeutung auf Höhe der Olympischen Spiele steht oder vielleicht sogar ein Müh darüber, weil ich glaube, eine vollendete Karriere für viele Abfahrer, für die Top-Abfahrer ist, wenn du Kitzbühel gewonnen hast.
Das ist auf jeden Fall sehr prestigeträchtig, das stimmt.
Definitiv. Und ich glaube, in diesem Winter, in dieser alpinen Saison steht über allem bei den Männern die Frage, wer kann den Schweizer und den Überflieger Marco Odermatt irgendwie in den Schatten und wer kann ihm den Gesamtweltcup-Sieg streitig machen? Also ich glaube, das ist die Frage, die über allem schwebt.
Weiß ich schon mal, worauf ich achten werde.
Genau. Gucken wir zum Biathlon. Biathlon hat diesen Winter über 70 Weltcuprennen an 10 verschiedenen Wettkampforten. Und es geht los im schwedischen Östersund Ende November. Und ein Highlight aus deutscher Sicht, immer, immer wieder, sind die deutschen Weltcuporte Ruhpolding Mitte Januar und dann auch Oberhof. Da ist die Stimmung, in Ruhpolding war ich tatsächlich auch schon, die Stimmung grandios, so viele deutsche Fans sind da. Es hat auch so ein bisschen Ballermann-Vibes, bin ich ganz ehrlich.
Das stimmt,
also die Leute oder die Biathlon-Fans können gut feiern, Bombenstimmung einfach. Und das Weltcup-Finale, das steigt dann Ende März, 21. bis 23. März, am Holmenkollen, am legendären Holmenkollen im norwegischen Oslo. Und wenn wir schon bei Holmenkollen sind, es ist eine ganz gute Überleitung, denn den Holmenkollen, den kennen Sportlerinnen und Sportler seiner anderen Sportart auch sehr gut, und zwar die Skispringerinnen und Skispringer. Und jetzt ist es ja so, dass ich in dieser Sportart einigermaßen gut vernetzt bin und ich habe mir einen Experten dazu geholt. Und Niklas, hör mal, ob du ihn erkennst. Er hat auf jeden Fall viel zu sagen.
So, ich versuch's nochmal, weil ich habe jetzt gerade bei 4 Minuten über deutsche Sportler dann abgebrochen, weil ich mir dachte, okay, so geht das nicht.
Also ich würde sagen, so sympathisch, wie sich das anhört, kann das nur Severin Freund sein.
Richtig erkannt, sehr gut. Severin Freund, Olympiasieger mit dem Team, Weltmeister, Gesamtweltcup-Sieger, Megatyp. Ich freue mich sehr, dass er uns das beim Skispringen jetzt mal ein bisschen aus seiner Sicht erzählt. Ich habe ihn als allererstes mal gefragt, worauf er sich denn in diesem Winter ganz besonders freut.
Ja, die Highlights dieses Jahr im Skisprungkalender, die sind ehrlicherweise relativ schnell aufgezählt. Und das nicht, weil es wenige wären, sondern weil es klassisch einfach in diesen Jahren mit Olympischen Spielen dann einfach Jahre sind, die pickepacke voll sind. Das geht los mit 4-Schanzentournee und Two-Nights-Tour. Geht weiter mit der Skiflug-WM und dann zu den Olympischen Spielen. Und deswegen, da ja, kann man sich vor Großereignissen eigentlich kaum retten.
Ich finde, das zeigt auch schon so ein bisschen, was diesen Winter los ist, wenn sich der Experte gar nicht entscheiden kann, was denn jetzt eigentlich das Beste ist und das Beste sein könnte. Also das verspricht, ein spannender Winter zu werden. Und Severin ist natürlich, weil seine Karriere auch noch nicht so lange her ist, total nah dran am Weltcup, an den Athletinnen und Athleten. Und deswegen wollte ich von ihm natürlich auch wissen, weil er auch den Sommer beobachtet hat, auf wen wir uns aus deutscher Sicht denn besonders freuen können oder auf wen wir besonders achten sollten in diesem Winter.
Bei den Frauen hat auf jeden Fall im Sommer die Selina Freitag den Ton angegeben. Und ich meine, die war letztes Jahr erfolgreich. Da, glaube ich, sieht es sehr, sehr gut aus, dass die auch dieses Jahr wieder Erfolg haben wird. Und wenn man sich den Sommer anschaut, war da auch noch die ein oder andere Reserve, sowohl technisch als auch in der Materialabstimmung, wo ich mir denke, dass es noch besser geht und einfach auch für sie passender. 30 Sekunden sind echt kurz, das ist dir schon bewusst, oder? Dann kommen wir zu den Männern. Bei den Männern gab es dieses Jahr im Sommer glücklicherweise den Erfolg vom Philipp Raimund, der den Sommer-Grand Prix gewinnen konnte. Und das, glaube ich, war ein sehr, sehr wichtiges Zeichen, dass in Deutschland ein eher jüngerer Sportler da den Erfolg feiern konnte. Und er ist ja schon länger so derjenige, auf den man wirklich viel setzt und hat es immer wieder sporadisch gebracht im Winter, aber eben noch nie so konstant. Und heuer im Sommer war wirklich schon sehr, sehr stark. Jetzt sind Sommer und Winter schon zwei verschiedene Paar Schuhe, aber da hoffe ich sehr, dass er einfach cool genug bleibt und das in den Winter bringen kann, weil dann kann er uns unglaublich viel Spaß machen, weil sein Sprung passt einfach sehr, sehr gut in die Zeit.
Okay, also Severin mit spannenden Infos, aber muss doch ein bisschen mit der Zeit kämpfen. Er hat mir auch noch ein bisschen was zu Andreas Wellinger, zu Pius Paschke, zu Kai Geiger und den anderen erzählt. Aber ihr habt's rausgehört, das sprengt den Rahmen jetzt hier für unseren Podcast. Also da müsst ihr im Winter den Fernseher einschalten und müsst da dann zuschauen, wenn er das alles erzählt. Und jetzt ist es natürlich so, klar, Severin ist ehemaliger Skispringer, ist Fan vom Skispringen, aber er interessiert sich tatsächlich auch für das große Ganze. Und mit ihm habe ich auch nochmal über die Olympischen Spiele im Februar an sich gesprochen.
Mit Milano Cortina oder eben dann bei den nordischen Disziplinen, Val di Fiemme, kann man ja schon sagen, dass der Wintersport heimkehrt an wirklich traditionelle Orte. Und auch wenn diese ganzen Orte jetzt nie bekannt waren für Zuschauermassen, glaube ich, können Olympische Spiele einfach auch sehr, sehr gut funktionieren über den Transport in die heimischen Wohnzimmer. Und ich hoffe wirklich sehr darauf und habe da auch eigentlich ganz gutes Vertrauen, dass man da einfach ein bisschen mehr das Gefühl von Tradition und auch von Historie gewachsenen Orten transportieren kann, um einfach mal wieder ein bisschen Gegensatz zu haben zu den Veranstaltungsorten, die es zuletzt waren bei Olympischen Spielen, und erhoffe mir da einfach ein bisschen, dass da der Wintersport so ein kleines bisschen nach Hause kommt und einfach das auch rübergebracht wird, weil das, glaube ich, wäre extrem wichtig auch für die Zukunft der Olympischen Winterspiele.
Und natürlich sind da dann auch eben die ganzen anderen Wintersportlerinnen und Wintersportler am Start. Also seien es die Eisschnellläufer, die Langläufer, die nordischen Kombinierer und so weiter und so fort. Ich habe mich jetzt so ein bisschen auf die drei größten Sportarten konzentriert, mit Biathlon, Ski Alpin und mit Skispringen. Aber natürlich gibt es ein pickepackevolles Programm in diesem Winter. Und ehrlich gesagt, nachdem ich Severin so ein bisschen zugehört habe, bin mittlerweile echt jetzt richtig in Wintersportstimmung und kann es eigentlich kaum erwarten, bis ich auch wieder ran darf und bis es dann so richtig losgeht und ich an der Schanze stehen darf. Und ich glaube, Mailand Cortina in diesem Jahr wird echt ein Highlight.
Das hört sich so ein bisschen an wie so ein All-You-Can-Eat-Buffet für Wintersportfans. Also dass da jetzt ganz, ganz viel kommt, ganz viel geboten ist und man sich dann früher oder später sicherlich auch mal entscheiden muss, was schaue ich mir heute an. Aber gut, du hast es geschafft, auf jeden Fall die Vorfreude zu schüren und mich so ein bisschen dann jetzt in Stimmung zu bringen für den Wintersport, der jetzt dann richtig Fahrt aufnehmen kann. Wir haben es gehört, der läuft ja schon hier und da, aber so richtig los geht's dann jetzt erst und darauf dürfen wir uns alle, glaube ich, freuen. Und dann sehen wir dich ja auch wieder vor der Kamera hier und da sicherlich.
So ist es, dann gibt's ein Gesicht zu der Stimme.
Sollen wir uns die Themen fürs nächste Mal verraten?
Ja, unbedingt.
Und zwar tauchen wir ab. Und zwar, ich bin ja sehr anfällig, was so Extremsportarten angeht, wo es dann vielleicht auch mal um so Weltrekorde geht und solche Geschichten. Jetzt nicht aufgrund von irgendwelchen Schnelligkeitsrekorden, sondern so aufgrund von extremer körperlicher Leistungsfähigkeit. Und ich hatte letztens mal wieder auf Instagram so ein Reel angezeigt bekommen, wo es ums Tiefseetauchen war. Das war in dem Fall, glaube ich, so ein Apnoe-Tauchen, wo jemand halt dann wirklich ins tiefe Schwarz vom Meer runtergetaucht ist. Und dann dachte ich mir, okay, Tauchen ist schon krass und das gibt es doch auch in allen möglichen Varianten. Also in die Tiefe, mit nur Luft anhalten, mit aber auch Sauerstoffatemgerät. Dann gibt es Eistauchen unter so Eisschollen hindurch und sowas. Das ist ja alles Sport. Und ich dachte mir, vielleicht kannst du mir einmal das Tauchen als Extremsportart in allen Formen und Farben näher bringen.
Spannend. Und da stehe ich tatsächlich auch ganz am Anfang, weil ich keinerlei Vorwissen mitbringe.
Ich bin gespannt, was du entdeckst. Und ich hoffe, dass dich das dann auch gut genug interessiert, damit dich das gut packt.
Das sage ich dir dann nächste Woche. Was mich interessiert, Niklas, ist ein Thema, das, glaube ich, viele Sportlerinnen und Sportler umtreibt. Und zwar das Thema Fachkräftemangel im Trainerjob. Ich glaube, dass wir in Deutschland viel zu wenig Trainer haben. Ich glaube, dass wir viel zu wenig Geld für Trainerinnen und Trainer haben. Und ich glaube, dass sich viele Verbände und viele Vereine nicht die Trainer leisten können, die sie eigentlich gerne hätten. Ich wüsste gerne, wo stehen wir da in Deutschland? Wie groß ist das Problem tatsächlich? Und wird das vielleicht sehenden Auges auch immer größer? Wird es Top-Trainer geben, die sagen, die in Deutschland sind, aber sagen, hey, ich gehe lieber in die USA oder nach Australien oder nach Kanada oder wohin auch immer? Oder vielleicht auch, ich hörte von einem Leichtathletiktrainer, der mittlerweile in Indien ist. Also wie groß ist dieses Problem des Fachkräftemangels im Trainerjob?
Ja, das heißt, es wird wieder so ein bisschen sportpolitisch wahrscheinlich nächstes Mal, aber finde ich ein sehr wichtiges Thema vor allen Dingen, weil das Thema Sport, glaube ich, insgesamt für die Gesellschaft einfach eine wichtige Rolle spielt. Und wenn wir da halt auch Fachkräftemangel haben, dann sollte daran geschraubt werden. Aber ich finde es raus und werde es dir berichten.
100%. Und ehrlich gesagt finde ich es auch wichtig, mal auf die Menschen in der Halle, am Fußballplatz, neben dem Beckenrand zu schauen, weil gefühlt kommen die immer zu kurz. Auch bei Erfolgen der Athletinnen und Athleten. Der Trainer steht immer so ein bisschen hinten an und ich möchte diese auch gerne mal in den Fokus rücken hier bei uns.
Absolut. Und das gilt dann sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich. Und von daher haben wir bestimmt viel zu erzählen und darüber zu reden nächste Woche.
Dann hören und sehen wir uns nächste Woche wieder. Mach's gut, Niklas.
Bis dann.